copy of The Strand here. Get this copy of The Strand here.
Ja, gib mal einen her. Was kostet das denn?
Das kostet nur ein Pence.
Ein Pence? Davon kann ich 10 Minuten von London nach Oxford telefonieren.
Ja, das können Sie wohl. Nehmen Sie die Zeitung jetzt oder nicht? Da ist auch eine ganz tolle Geschichte drin.
Was für eine?
The Terror of Blue John Gap von Arthur Conan Doyle.
Mein Onkel John war auch immer blau. Nehme ich.
Gut. Viel Spaß, gut Sir. Danke für den Penny.
Ja, danke. So ungefähr hat es sich zugetragen, unser
so
Reenactment.
Oder so ähnlich, genau. Ja, das war auch schon das kleine Intro, denn wir lesen heute The Terror of Blue John Gap von Sir Arthur Conan Doyle.
Mhm.
Joan C. ist auch dabei. Und diese Geschichte wurde das erste Mal im Strand Magazine 1910 veröffentlicht.
Zufälle gibt's.
Ja, komisch, oder?
Ja, und genau so wird sich so ein Verkaufsgespräch damals zugetragen haben.
Genau.
Auf den Straßen Londons.
Genau, und?
Wusstest du im Vorfeld, was Blue John ist?
Nee, wusste ich
auch
nicht.
Ich dachte, Blue John wäre irgendein Geist. The Blue John Gap, das ist irgendwie der Stollen, wo der dauerbetrunkene John irgendwie gestorben ist und da jetzt spukt. An sowas habe ich gedacht.
Ich dachte tatsächlich, ob da irgendwie sowas wie so eine Gasader oder irgendwie sowas wie Erdgas ist und die Leute das damals halt irgendwie missinterpretiert haben, weil das vielleicht einen bläulichen Schein hatte oder irgendwas, man weiß das ja nicht.
Aha.
So, es gibt ja so biolumineszente Geschichten und so und das ist deshalb irgendwie so, keine Ahnung, The Blue John quasi, die Leute laufen blau an, weil sie da sterben, weil da halt keine Luft ist oder so, irgendwie sowas.
Stimmt, das hätte auch gut sein können. Also
sowas hatte ich gedacht.
Ich war überrascht, aber wir erfahren ja gleich in der Geschichte, was Blue John eigentlich genau ist.
Ganz genau.
Aber bevor wir hier irgendwas machen, sollten wir mal Danke sagen, finde ich.
Genau, denn wir bedanken uns natürlich wie immer bei unseren Steady-Unterstützis, die diesen Podcast richtig, richtig nach vorne bringen.
Mhm.
Und die da sind Eleonora Blackwood, Puitine, Talia Armitage, Irene Flabbergast, Quincy Crowley, Ophelia Marsh, Reginald Fitzroy, Mina Stapleton, Agatha Escott, Cecilia Moran, Arthur Chillingworth, Phileas Blackwood, Ariadne Hastings und Gabriel Wilson. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Dankeschön.
Ihr seid ganz großartig.
Das stimmt allerdings. Und pünktlich zu unserer Danksagung ist auch der Community fertig geworden.
Ganz genau.
Liebe Isa, was trinkst du heute Schönes?
Ich trinke heute Pink Grapefruit Tea von den Mesmer Bridgerton Tees.
Oh, standesgemäß.
Ja, nicht wahr?
Ich habe hier einen von meiner lieben Mutter selbstgemachten Pfefferminztee. Selbstgetrocknete Pfefferminzblätter, klein gehackt. Und mehr muss da nicht dran. Fertig ist der Tee. Schmeckt super gut und besser als jeder fertig gekaufte, wenn du mich fragst, weil frisch.
Ist vor allen Dingen sehr intensiv, riecht auf jeden Fall immer sehr intensiv.
Auf jeden Fall.
Ich bin ja nicht so der Fan von Pfefferminztee, auch sei denn, es ist so ein ganz bisschen nur Minze irgendwo dran.
Na gut, dann bist du hier falsch.
Ja.
Der Minztee, der knallt. Man könnte der weniger ins Tee-Ei tun. Ja. Weißt du, woran mich The Terror of Blue John Gap erinnert hat?
Nein.
An eine Lovecraft-Geschichte. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, sogar seine allererste, die dann nämlich heißt...
The Hound? Nee, warte, The Dog in the Cave oder irgendwie so? The Cave nur, ne?
Ich hatte auch an The Cave gedacht, aber The Beast in the Cave.
The Beast in the Cave, so. Ja,
das
ja,
ist
ja,
nämlich eine ne Geschichte, die ganz ähnlich ist, also von der Rahmenhandlung mal abgesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Doyle das gelesen haben wird.
Andersrum.
Nee.
Lovecraft.
Die Beast in the Cave kam 1918.
Ja, und 1910 kam Doyles raus.
Wirklich?
Ja.
Oh.
Deswegen, also ja, klar, Lovecraft hat ja nach Doyle veröffentlicht, deswegen.
Ich war ganz verwirrt, weil Lovecraft hat die 1904 bis 1905 geschrieben, aber sie kam erst 1918 raus. Dann macht das natürlich keinen Sinn.
Ja.
Okay, ja, aber komische Sachen in komischen Höhlen sind anscheinend ein Thema. Und wir werden wahrscheinlich über Lovecraft auch nochmal sprechen, weil die Geschichte hat viel Lovecraft-Vibe, muss man so sagen. So das Unbekannte, dann komische Welten in den Abgründen, das erinnert total an die Ratten im Gemäuer.
Das stimmt.
Ne, worüber wir ja schon eine Folge gemacht haben. Ja. Hört da gerne mal rein, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt. Also das scheint irgendwie ein Ding der Zeit gewesen zu sein. Mhm. Also entweder so der Horrorautoren von damals,
ja,
aber auch irgendwie so ein Zeitgeist-Ding.
Ja, maybe. Allerdings finde ich es sehr undeutlich,
muss ich sagen. Also für Sir Arthur Conan Doyle fand ich es jetzt sehr untypisch.
Ich kenne aber auch nur Sherlock Holmes.
Ja, muss stimmt. Ich sagen. Fair.
Ich habe noch nie von Doyle was gelesen, was nicht Sherlock Holmes ist.
Ja, fair. Ja. Stimmt.
Wir werden am Ende auch noch über ein anderes Werk von Doyle sprechen, nämlich Die vergessene Welt. Tun da gibt es nämlich auch Parallelen zu. Ja, da habe ich ein bisschen mir
stimmt,
was
zu angelesen.
Die vergessene
Welt ist ja auch von ihm. Ne? Mhm. Ja gut, dann ist es vielleicht doch nicht so undeutlich, muss ich mal drüber nachdenken.
Ja, also ja, irgendwie da ist viel drin.
Ja. Ja, das ist ja überhaupt diese Abenteuerromane und so. Das ist ja was, wo Doyle sich ja auch viel von Poe inspirieren lassen hat, unter anderem, ne? Weil die ja auch sehr diesen Abenteuer-Vibe und es gibt auch noch so ein, zwei andere Geschichten von Poe, die eben auch sehr da inspo wahrscheinlich waren. Genauso wie mit für Jules Verne mit den hier 80 Tagen um die Welt und so. Da gibt's eine Geschichte von Poe, die auch sehr daran erinnert. Ja,
ja, das reiht sich hier echt nahtlos ein. Also ja, ich hätte mir auch Arthur Gordon Pym in Fortsetzung hier mit so einem Ereignis irgendwie vorstellen können.
Ich
dass
könnte
er diese,
mir, es hätte eine Episode in Pym sein können,
ja,
ne? Sowas.
Weil es auch
ja
so komisch ist, so zwischen Schwurbel und dann aber gerade auch so wieder erklärbar. Also es gibt ja, ja so einen wissenschaftlichen Erklärungsansatz in der Geschichte, wie das zustande kommen kann. Und das ist ja so dieses typische, wie man eigentlich ja guten Horror macht, finde ich.
Mhm.
Wenn das so an der Grenze zum Plausiblen ist.
Mhm.
Und jetzt in dem Fall ist es das natürlich nicht, aber das sagen wir halt von heute aus.
Aber
die Argumentation, die hier in der Geschichte gebracht wird, in der damaligen Zeit war das, glaube ich, noch eher nachvollziehbar als heute, wo man halt ein bisschen mehr weiß über so das Erdinnere. Aber wir greifen vorweg.
Das stimmt.
Lass uns doch mal in die Geschichte starten.
Ja, wollen wir erst einmal kurz darüber sprechen, was Blue John ist?
Ja, erzähl uns da gerne, was waren du als Mineralienfrau?
Naja, ich bin keine Mineralienfrau, aber
Kristallfrau.
Genau, ich arbeite auf jeden Fall viel mit Leuten zusammen, die sich mit Mineralien auseinandersetzen. Denn Blue John ist, wie wir eben schon sagten, ein Mineral. Das ist eine Kristallstruktur. Und zwar ist das ein in Derbyshire Spa gefundener Fluoridkristall. Der hat so eine leicht gelblich-weiße Farbe und lila. Also der kann auch lila-blau erscheinen und das Signifikante daran ist, dass der immer so schichtmäßig wächst anscheinend. Der scheint immer so mehrere Schichten auszubilden, die sehr so zickzackig ineinander gewachsen sind und so. Mhm. Und das scheint es sehr, sehr speziell auszumachen. Und der wird eben nur in England gefunden, in den Blue John Caverns und in den Treak Cliff Caverns bei Castleton bei Derbyshire. Also woanders wurde der bisher noch nicht gefunden.
War für mich schon die erste Überraschung, dass das echt ist. Also erst wusste ich nicht, was Blue John ist. Dann wird es hier in der Geschichte erklärt. Und dann dachte ich, okay, davon hättest du doch schon mal gehört.
Mhm.
Aber nee, habe ich nicht. Aber ich habe tatsächlich Blue John schon häufiger mal gesehen. Also und ihr da draußen wahrscheinlich auch, wenn ihr mal in so, keine Ahnung, welche Läden sind das typischerweise, so. Bei uns in Bremen zum Beispiel im Schnorr gibt es so einen Touri-Laden, der so Edelsteine verkauft. Und da hat man das typischerweise, dass da so kleinere davon stehen, weil die großen Blue John-Klumpen, die werden richtig teuer irgendwann.
Ich glaube, das, was du meinst, verwechselst du. Ich glaube, das ist nicht Blue John.
Meinst du nicht? Nee. Weil es sah auf den Bildern, die ich im Internet gesehen habe, so aus.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, was du meinst, ist tatsächlich entweder nur ein normaler Fluoridkristall, also kein Blue John, oder ein Amethyst. Was du meinst.
Das kann auch sein. Ich wüsste nicht, wie ich den Unterschied erkenne.
Ja, es ist. Ich glaube, es geht wirklich um dieses Schichtmäßige und dieses Ineinander, dieses Zackige, glaube ich, weil die sehen sonst nicht so aus.
Okay.
Ja.
Aber für euch da draußen, googelt einfach mal Blue John und dann wisst ihr, was ich meine. Und vielleicht habt ihr ja ein ähnliches Gefühl, dass ihr das schon mal gesehen habt, aber vielleicht ist es auch was anderes. Aber ja, ich war auf jeden Fall überrascht.
Ja, genau.
Okay. Dann starten wir jetzt mal in die Geschichte.
Ja.
Wir lernen Dr. James Hardcastle aus der Ferne sozusagen kennen.
Ja.
Wir sind nämlich noch nicht direkt in der Handlung, sondern es wird uns erstmal ein bisschen was über ihn erzählt. Und zwar haben wir auch hier wieder so einen kleinen Rahmen, ne, weil das, was der Dr. Hardcastle hier erlebt hat, hat er niedergeschrieben in so einer Art, ja, in so einem Bericht für die Nachwelt.
Mhm.
Und zwar hat er diese Schrift, die er da hinterlassen hat, genannt A Short Account of the Circumstances which occurred near Miss Ellerton's Farm in Northwest Derbyshire in the Spring of Last Year.
Das ist ja auch gar nicht sperrig als Titel.
Ein ganz griffiger Titel. Genau. Und ja, das ist jetzt im Grunde genommen das, was wir zu lesen bekommen. Wir erfahren, dass der Dr. Hardcastle dass der an der Schwindsucht verstorben ist. Na, und das ist jetzt eben, was er noch vorher aufschreiben konnte.
Ja.
Ein bisschen gemein, ne? Unser Rahmenerzähler, der wird, glaube ich, gar nicht namentlich genannt, also der, der diese kleine Einleitung hier schreibt, der beschreibt den Hardcastle als einen Menschen, der vollkommen ohne jede Vorstellungskraft und ein vollkommen fantasieloser Lachen ist.
Ich glaube, das soll ihm aber eigentlich zugute gehalten werden,
ja.
Denn das spricht ja dafür, dass er sich den Mist nicht ausgedacht hat.
Genau,
so,
es
ist ein Diss, aber es ist ein gut gemeinter Diss.
Ja, genau so ist es. Der Typ, der ist so einfallslos, der kann das unmöglich sich ausgedacht haben.
Es tut mir leid, James, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es kommt von Herzen. Ja. Du bist wirklich sehr unkreativ.
Oh Mann.
Ja.
Und der Brief richtet sich an einen Seaton. Der wird angesprochen am Anfang und bei dem wissen wir auch noch nicht, wer es ist. Aber komm.
Erfahren wir auch nicht mehr.
Nee, kommt da nicht am Ende noch irgendwie eine kleine Erklärung?
Ich meine nicht.
Ja, ach, wir werden sehen. Wir arbeiten uns durch.
Genau.
Ja.
Ja. Wir erfahren, dass der gute James sich aufs Land begeben hat, denn ihm geht's nicht so gut.
Ne? Ja, im April.
Genau, im April. Er ist krank und ihm wurde zugetragen, die Luft ist besonders toll da in Derbyshire und deswegen sollte er da doch mal hingehen, weil das ist gut für seine Genesung.
Genau.
Ja.
Und er kommt dann in einer Farm unter, die gleichzeitig auch so ein Gästehaus ist. Und zwar bei den beiden Miss Allertons.
Genau. Das
wird wohl von zwei Frauen geführt. Und die sind ja hier in der Überschrift, die er diesem Bericht hier gegeben hat, taucht das ja schon auf, ne? Die Miss Allertons Farm.
Mhm.
Und da kommt er eben jetzt mal unter, um sich so ein bisschen zu erholen.
Und die leben zusammen, haben keine Kinder, haben keine Ehemänner und bewirten halt diese Farm. Und die haben auch Schafe. Und in der Nähe wohnen auch noch andere Leute, aber alle sehr ärmlich oder ja.
Bescheiden, würde ich sagen.
Bescheiden,
ne?
Bescheiden, das habe ich gesucht. Genau, also es ist alles sehr bescheiden. Ich glaube, die nächste Farm sind die Saundersons oder so. So ähnlich heißen die. Auf jeden Fall sind da halt einfach nicht so viele unterwegs, ne?
Genau.
Und der Professor, also sein Arzt, der hat ihm geraten, hey, geh da doch mal hin, da ist es wirklich gut und da kann man sich gut gehen lassen, so zur Genesung, ne?
Richtig.
Ja.
Und unser Dr. Hardcastle, der ist echt ziemlich wissbegierig, auch in alle möglichen Richtungen, weil der informiert sich erstmal über die Geologie, ne, und stellt fest, dass hier quasi der ganze Untergrund dieser Region um Derbyshire ist halt hohl.
Genau.
Ne, und
also durchhöhlt, ne?
Genau, durchhöhlt. Also wenn man mit einem riesengroßen Hammer draufhauen würde, wird das wahrscheinlich irgendwie einstürzen.
Genau.
Stellt er sich vor.
Denn alles ist so durchzogen, also ist alles mit so einem porösen Stein durchwachsen, ne? Also Limestone heißt es hier, das ist ja so ein Feldspat, also so ein Kalkstein.
Ich glaube,
Kalkgestein ist das, genau.
Hätte ich mal mehr Minecraft gespielt, dann wüsste ich das.
Hätte ich mal den Geologen mehr zugehört.
Kannst du auf der Arbeit nachfragen.
Ja, mal gucken.
Ja, und unser Protagonist fängt ja auch sehr früh schon an, in diese Höhlen reinzugehen, ne? Mit so einer Fahrradlampe, die er dabei hat. Und er freut sich über die Tropfsteine, die da hängen, findet das halt alles sehr, sehr spannend. Und
ja, zumindest ganz am Anfang, ne?
Mhm, das stimmt.
Genau, und er erzählt auch, dass da eben dieser Blue John gefunden wurde. Das ist halt sehr signifikant für die Region und dass da eben alles ausgehöhlt wird. Aber das wird jetzt schon länger nicht mehr abgebaut da, denn diese Höhlen sind eben gefährlich.
Richtig.
Das hat er jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Die hiesige Bevölkerung, die wissen das alle. Und einer, der Armitage, das ist einer Bewohner, der da wohnt, also ein junger Mann. Und der hat ihm sogar gruselige Geschichten von einem Ungeheuer, von einem Schrecken in den Höhlen erzählt.
Eieiei.
Aber er glaubt das natürlich nicht. Er erzählt
Das ist doch, hey, die Leute auf dem Land, ne,
ja,
was
genau.
Die sich wieder ausdenken.
Habergläubischer Humbug.
Also bitte. Übrigens, was tatsächlich in den echten Legenden um Blue John ist, dass die Römer anscheinend das entdeckt haben sollen auf der britischen Insel. Man weiß nicht genau, ob das wirklich so ist. Also man kann jetzt nicht genau das irgendwie auf die Römer zurückführen.
Ich kann es mir aber vorstellen.
Genau, aber es ist echter Legendenstoff sozusagen, den Doyle hier recherchiert hat.
Ja.
Aber das wird hier nebenbei so erwähnt, dass der Dr. Hardcastle das von den Einheimischen so erfährt, ne, diesen Glauben. Finde ich ziemlich, ziemlich cool.
Ja.
Ja, und die Blue John Gap oder der Blue John Stollen ist eben eine
oder
der...
Die Blue John Spalte.
Die Blue John Spalte ist
ich bin das
kein so
sehr
geiler
blöd.
Titel. Ich auch. C-Pornos.
Okay, alles klar. Und die Folge ist auf Explicit. Ja, schön.
Ja, mal im Ernst. Hat jemals jemand den Mineneingang Spalte genannt? Frage ins Ruhrgebiet. Wie heißt das bei euch?
Das Ruhrgebiet. Entschuldigung.
Ja, nein, genau. Zeche kenne ich, Mine kenne ich, Schacht kenne ich, aber Spalte würde ich das nicht nennen.
Ja, keine Ahnung. Okay, naja. Also Frage ins Ruhrgebiet an unsere Höris aus dem Ruhrgebiet. Bitte beantwortet uns das.
Ja, ihr wisst sowas doch.
Ihr wisst
ihr das alten Bergleute.
Aber vielleicht hatte man tendenziell wirklich mehr Umgang mit der Thematik. Einfach weil man in der Gegend lebt und das schon mal gehört hat.
Das kann sein.
Ja.
Das ist möglich.
So wie man in Bremen auch viel auch mal was von der Hanse und so mitbekommt. Weißt du, auch wenn wir selber nicht Hanse-mäßig unterwegs waren, sind, wie auch immer, kriegt man das ja trotzdem so ein bisschen mit. Und gerade auch so, was dann so Kolonialgüter angeht und Handel früher und so, hat man ja nun mal auch.
Gerade wir als zugezogene Bremer.
Ja, und?
Nichts. Ja, genau, aber selbst wir kriegen das ja mit. Also ich glaube, wenn man im Ruhrpott groß wird, dann kennt man sich vielleicht ein bisschen aus.
Wahrscheinlich.
Ja.
Hoffentlich.
Erster Schülerjob unter Tage. Ich höre schon auf.
Und 20D-Abos. Gut.
Ey, mein Vater kam auch aus dem Ruhrgebiet.
Das stimmt.
Ich bin sozusagen selber aus dem Ruhrgebiet. Nein, Quatsch, das will ich nicht behaupten.
Ja, genau.
Das ist auch so richtig kulturelle Aneignung, weißt du?
Kulturelle Aneignung innerhalb von Deutschland.
Ja, so mein Großvater war, keine Ahnung, Niederländer, also bin ich quasi auch so eine Art Niederländer. Ich darf das.
Ich finde das eigentlich immer viel schlimmer, wenn mir Leute sagen, ob ich Niederländerin bin, weil ich bin keine Niederländerin.
Ich wurde heute beim Arzt gefragt wegen meinem Nachnamen.
Ja, ich weiß, passiert beständig.
Haben wir schon mal die Geschichte von den Zeugen Jehovas erzählt hier im Podcast?
Ich glaube nicht.
Okay.
Möchtest du sie erzählen?
Ich erzähl sie ganz, ganz kurz.
Okay.
Als wir noch in Bielefeld gewohnt haben, kamen die Zeugen Jehovas bei uns an die Tür. Das waren ein mittelalter Mann mit seinem jüngeren Assistenten. Boah, ich glaube, wir haben das schon mal erzählt.
Weiß ich nicht.
Ihr dürft vorspringen, wenn ihr es schon mal gehört habt.
Grüße nach Bielefeld. Ja. Von Brackwede bis Baumheide. Pumpen, pumpen. Okay, alle, die aus Bielefeld kommen, kennen das.
Ja, in Bielefeld gehen alle pumpen.
Natürlich.
Und die fingen mit uns an, auf Englisch zu reden, was wir gar nicht verstanden haben zuerst. Ich glaube, der Mann, mit dem wir sprachen, der sah auch so ein bisschen indisch oder Pakistani aus. Und dann dachten wir, der kann einfach vielleicht kein Deutsch und spricht deswegen Englisch. Und irgendwann drehte der sich dann zu seinem Assistenten um und sagte zu dem dann halt auf Deutsch, ey, gib mir mal bitte so eine Bibel rüber. Und dann hat er aber mit uns wieder Englisch gesprochen. Und wir haben ihm dann gesagt so, ja.
Wir können auch Deutsch sprechen.
Wir können uns auch gerne auf Deutsch unterhalten, wenn Ihnen das besser passt. Wir wollten uns nicht unterhalten. Wir wollten eigentlich nur aus irgendeinem Grund höflich sein. Ich weiß nicht warum, heute wäre ich, glaube ich, nicht mehr so geduldig mit denen.
Du und unser Mitbewohner damals, David, ihr wolltet gerne Christenbashing betreiben.
Nicht bashen, wir wollten die bekehren.
Mhm.
Ja, man muss den Leuten ja auch helfen ein bisschen, dass die da rauskommen.
Ja.
Aber egal. Okay. Jedenfalls meinte der dann, dass nur weil wir Holländer sind, man uns ja nicht das gute Wort vorenthalten will.
Genau, für Leute wie uns.
Genau. Und wir stehen da so, oh Mann.
Aber ich möchte nur, dass mir das gute Wort vorenthalten wird.
Ja, Entschuldigung.
Vor allen Dingen, ich so, wir sind keine Holländer. Ja, aber sie heißen doch so, wie sie heißen. Und ich
er hat es erst gar nicht verstanden. Er hat erst noch weiter auf Englisch mit uns geredet. Naja.
Ja, das war weird.
Gut. Habt ihr das auch mal gehört?
Und die wussten nicht mal, welche Bibelfassung sie da lesen.
Ja.
Traurig.
Und das ist sehr peinlich. Wenn jemand mich von seiner Bibel überzeugen will, dann will ich auch kaputt genördet werden von dem mit der Bibel.
Schon, ne?
Sonst bin ich meine, da kann ja jeder kommen.
Echt?
Da kann ja jeder dahergelaufene Typ kommen und mir was erzählen über Gott. Ich will schon mit dem Fachmann reden.
Ja, ich will da schon einen Nerd stehen haben.
Deswegen, wenn Christ, dann in die Kirche. Damit man da wirklich einen hat, der weiß, wovon er redet.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jeder Pastor wüsste.
Die haben aber immerhin studiert.
Ja, stimmt.
Da erwarte ich das.
Ja, true. Gut. Wollen wir wieder zur Geschichte zurückkommen?
Ja, lass uns das tun.
Denn unser guter James, ne, der glaubt dem Armitage nicht. Aber der Armitage beharrt auf seiner Story und sagt, ich habe das Monster sogar schon mal gehört. Also die Kreatur.
Und nicht nur hat er es gehört, sondern auch in der ganzen Gemeinde da ist das relativ bekannt, weil man schon viele tote Schafe gefunden hat, Blutflecken dann eben auch, die darauf hinweisen, dass die gemeuchelt wurden. Und das passiert immer in besonders dunklen, mondverhangenen Nächten.
Mhm.
Ja, und genau, und wie du sagst, er hat es eben selber schon mal gehört.
Ja.
Tja.
Genau.
Und
dann gab es noch viel Gerede, warum das mit den Schafen vielleicht noch passiert sein könnte. Und dann wurde auch unter anderem der Verdacht auf fahrendes Volk geschoben. Natürlich, Fremdenfeindlichkeit muss ja, ne?
Ist auch ein Klassiker.
Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall glaubt aber tatsächlich unser James daran nicht. Also der sagt, nee, glaube ich nicht, dass das mit denen zu tun hat.
Und noch während er das sich selber im Geiste sagt, hört er aus dem Stollen, wo er zufällig gerade steht, ebenfalls einen extraordinary Sound. Er hört quasi das Monster auch einmal selbst oder zumindest dieses Geräusch, was der Armitage beschrieben hat. Und in meinem Kopf war das wirklich so Schlag auf Schlag. Also er denkt so, nee, so Quatsch glaube ich nicht. Und dann hast du so Scooby-Doo-mäßig diesen Schrei aus der Höhle und er steht da so, oh, ich gehe vielleicht lieber doch ein paar Meter weg.
Ja. Genau. Ja, und das erschüttert ihn dann tatsächlich auch bis in die Eingeweide.
Mhm.
Und darauf muss er sich dann erstmal erholen. Denn er schwört sich, okay, ich komme noch mal wieder mit einer richtig guten Lampe, weil meine komische Fahrradlampe hier, die scheint nicht zu reichen. Aber jetzt erstmal finde ich sie ein bisschen gruselig und deswegen gehe ich jetzt erstmal weg. Genau.
Dann ist der 20. April und jetzt hat Hardcastle hier schon mal ein bisschen Progress gemacht. Der hat nämlich jetzt schon mehrere Expeditionen in den Blue John Stollen gemacht. Ganz schön mutig, ne? Muss man echt mal sagen. So beim ersten Mal hat er noch Schiss und jetzt ist er schon mehrfach da drin gewesen. Und er hat tatsächlich dann auch an einem Morgen einige, ja, so Wollfetzen mit Blut auch gefunden. Ne? Also das, was der Armitage ihm erzählt hat, das merkt er jetzt auch selbst. Ne? Ja. Also irgendwas, die Schafe verschwinden anscheinend wirklich.
Ja. Und wir erfahren ein bisschen was über den Stollen selbst, denn wir erfahren, dass es halt eine riesige Öffnung ist, die mit Büschen bewachsen ist, die aber tatsächlich in so einem perfekten Bogen gehauen wurde von den Römern. Und dann geht's da irgendwie so gute 30 Fuß rein mit so einer relativ steilen Schräge. Und dann ist halt alles voll mit ganz viel Geröll und da sind halt Stalagmiten und Stalaktiten und da ist auch anscheinend irgendwo ein Fluss, den hört er nämlich, aber gefunden hat er den bis jetzt noch nicht.
Genau. Er betritt dann eben auch ein weiteres Mal die Höhle und diesmal entdeckt er was Merkwürdiges. Und zwar kommt er zu so einer Stelle, wo so matschiger Boden ist und da sieht er ein, ja, so ein merkwürdiges, ja, so ein Abdruck, so einen komischen, also wie so eine Spur.
Ja,
aber,
wie so ein Fußabdruck, ne?
Genau, aber ich glaube, dass er das noch nicht so richtig als Fußabdruck identifizieren kann. Das ist mehr so ein Abdruck, könnte doch irgendwas hingefallen sein. Ich glaube, er weiß am Anfang noch nicht so ganz, dass das ein Lebewesen verursacht haben könnte.
Ja, it's a huge mark, schreibt er, ne?
Ja, genau.
Also, Ein Blotch tief, weit und unregelmäßig, ne?
Ja.
Genau.
Wild, könnte man noch sagen.
Ja.
Ja, aber er sagt sich, na gut, ne, kann ja alles gewesen sein.
Ja.
Er wundert sich noch, dass da kein Geröll drumherum liegt. Also das kann jetzt nicht durch irgendwelche herabfallenden Steine entstanden sein. Dann hätte man da ja noch irgendwie weiter einen Schutt irgendwie fliegen. Aber nö. Und dann geht er weiter und kommt dann tatsächlich zu diesem Fluss, diesem unterirdischen, ne, den er schon gehört hat. Und da entspinnt sich dann die verzweifelte Katastrophe, wie er es beschreibt, the desperate disaster.
Ja, genau, denn er möchte eigentlich ganz gern diesen Fluss überqueren und balanciert dann so ein bisschen über so einen umgefallenen, wie sagt man, so eine umgefallene Steinsäule oder irgendwie so einen Steinklotz halt. Und der kippt aber und er fliegt hochkant ins Wasser.
Mhm.
Also der rutscht halt ins Wasser ab und ist dann quasi halb durchnässt. Denn er ist nicht ganz reingegangen, weil der Fluss ist jetzt auch nicht wahnsinnig tief. Genau, in dem eisigen Wasser ist er dann gelandet. Und ja, das Blöde ist, seine Kerze ist auch ausgegangen. Ich dachte, er wollte mit einer guten Lampe herkommen. Was ist? Er kommt mit so einer blöden Kerze wieder?
Ich dachte auch, er hat ja von einer Fahrradlampe gesprochen.
Vorher, ja.
Aber vielleicht gab es zur damaligen Zeit schon so Dynamos an Fahrrädern? Ich kann mir vorstellen, dass das so kurz davor noch gewesen ist.
Ich überlege, ich glaube, im Ersten Weltkrieg gab es das schon.
Aber das ist ja hier 1910. Das ist
richtig.
Kurz davor. Ja. Meinst du aber schon so in kleiner Form für Fahrräder?
Ich meine ja. Ich meine, das gab es schon an Fahrrädern und so.
Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass, was er hier Fahrradlampe nennt, dass das einfach eine Lampe mit Kerze und Spiegeln drin war. Weil das kenne ich auch von alten Motorrädern und Fahrrädern, dass man einfach so eine Spiegelkonstruktion hatte. Isa googelt. Während Isa googelt, finde ich, dass diese ganze Szene auch echt creepy geschrieben ist. Also diese Vorstellung, wie er es hier schreibt, dass du dann in absoluter Dunkelheit in dieser Höhle auf einmal bist. Na, du bist durchnässt, dir ist kalt, du bist da ja total verloren irgendwie. Und gerade wenn du nicht so, wenn du nicht mehr genau weißt oder wissen kannst, wo du hergekommen bist, ne, in so einer Höhle hat man ja nicht die beste Orientierung. Das ist schon unheimlich, finde ich. Also sehr cool und stimmungsvoll hier.
Also, Lampen, Fahrradlampen. Die ersten Anfänge gab es 1876. Das waren Fahrradlampen mit Öl betrieben. Vor allen Dingen für Hochräder oder frühe Dreiräder entwickelt. Dann gab es 1896 Karbidlampen. Die wurden Ende des 19. Jahrhunderts mit Acetylengaslampen, also Karbidlampen, auf den Markt gebracht. Und die waren deutlich heller. Und die waren ziemlich gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so eine war dann.
Weil er redet davon, als wäre das was Besonderes.
Genau.
Als wäre das was richtig Gutes.
Ab den 1920ern gab es dann auch elektrisch Beleuchtete, die dann mit Dynamo-Beleuchtung waren. Guck also mal. Ab den 20ern tatsächlich. Also gab es das tatsächlich doch noch nicht im Ersten Weltkrieg.
Ich hatte nämlich
krass, ich dachte schon.
Nicht, ich hatte gedacht, Elektrizität und elektrisches Licht schon, aber noch nicht in dieser kleinen, kompakten Form, dass man das ans Fahrrad packen konnte.
Aber dann waren es wahrscheinlich diese Karbidlampen, die er dabei hatte, was dann eben mit so einem Acetylgas oder so gefüllt war. Oder, gut, es kann ja sein, wenn er das dann anzünden muss oder so.
Ja, wollte ich gerade sagen, du musst es wahrscheinlich anzünden mit dem Streichholz.
Ja, oder er hatte eben eine Öllampe
dabei.
Kann
auch sein.
Das kann
ich meine, er ist Dr. Hardcastle, der hat jetzt auch einen gewissen Stand und wahrscheinlich ist der jetzt auch nicht gerade arm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der eine gute Lampe dabei hat.
Ja, nur weil er hier irgendwann von Candle spricht und ich so, du hast eine dumme Kerze mitgenommen?
Candle kann aber auch jede Lichtquelle sein, die du so in der Hand trägst. Gerade
wirklich?
Zu der Zeit, als es so elektrische Taschenlampen noch nicht gab, hat man das manchmal auch Torch oder Candle genannt.
Ja, Torch kenne ich ja. Mhm. Ja, okay. Na gut. Gut, auf jeden Fall ist die jetzt aus.
Ja.
Und seine Streichhölzer sind auch nass geworden.
Und das ist ärgerlich. Und da würde bei mir, glaube ich, schon so leichte Panik einsetzen, wenn ich in einer Höhle im Dunkeln bin, mich nicht orientieren kann und kein Licht habe.
Ihm, glaube ich, auch. Ihm geht nämlich jetzt ganz schön der Arsch auf Grundeis, wie man so schön sagt. Wahlweise auch auf Grundstein oder Grundfluss. Entschuldigung.
Sehr gut.
Genau, denn er denkt sich, ah, shit, okay, ich muss vielleicht jetzt hier raus, weil das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht kann ich mich ja bis zu diesem Rundgang vortasten.
Genau.
Ja, nach wenigen Metern merkt er aber schon, das ist in dieser absoluten Dunkelheit einfach nicht möglich, ohne sich alle Knochen zu brechen.
Mhm.
Denn es ist halt so felsig und so komisch da verwinkelt und labyrinthisch. Labyrinthisch?
Ja.
Genau.
Richtig.
Und ja, dann macht er das Einzige, was er tun kann. Er setzt sich auf einen Stein, wie so ein Sofa macht er sich da bequem.
Vielleicht fängt er noch einen Fisch aus dem Wasser. Er kloppt den dann gegen
Fisch,
den Stein.
Gott, ein Fisch.
Saftig. Süß.
Ja.
Und weil er noch eine trockene Stelle unter der linken Armbeuge hat, tut er da die Streichhölzer rein, in der Hoffnung, dass er das ein bisschen wärmen und trocknen kann.
Ist also keine dumme Idee.
Ja, kann man machen.
Ja.
Und er wartet und wartet.
Und pennt dabei ein.
Und dann, als er aufwacht, hört er aber was.
Oh.
Und er denkt, oh, ist das etwa ein Suchtrupp, der mich hier rausholt?
Kantapa, was ist das für ein Geklapper?
Wo ist das denn her?
Keine Ahnung, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber es kommt, glaube ich, irgendwo her, aber ich weiß es nicht genau.
Ist das die Hexe bei Hänsel und Gretel? Nee, ne?
Nee, die ist Knusper-Knäuschen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, genau, er hört dann was, aber dann merkt er ganz schnell, nee, das ist kein Suchtrupp, das ist irgendwas anderes, was einerseits sehr leichtfüßig und samtpfotig dahergeht, gleichzeitig aber auch groß und schwer ist.
Mhm. Und er verliert es immer so ein bisschen aus den Ohren. Also es fadet immer so ein bisschen und dann kommt es wieder und er erkennt dann irgendwann, ja, das ist auf jeden Fall, läuft da irgendwas.
Mhm.
Also irgendeine Kreatur muss hier sein und anhand der Geschwindigkeit, mit der das Tier, was auch immer, sich bewegt, wird das wohl irgendwie hier in der Dunkelheit auch sehen können, weil das zögert nicht und rennt nicht gegen irgendwelche Sachen gegen, sondern
genau,
das scheint da irgendwie in seinem natürlichen Habitat zu sein.
Ja.
Und dann hört man eine Folge von so langen Schnüffelgeräuschen, so.
Ja, oder so schnuffen, ne?
Ja.
Genau. Aber genau, dieses Tier kommt jetzt auf jeden Fall immer näher und ihm stellen sich halt richtig die Nackenhaare hoch, ne? Er kriegt richtig Geierpelle. Und hat Schiss und
Gänsehose.
Gänsehose. Und dann merkt er eben, dass dieses Geschöpf ihm immer näher kommt, immer näher. Aber es geht nicht zu ihm hin, sondern es geht ans Wasser, an den Fluss.
Mhm. Und er überlegt erstmal, ob vielleicht hier die ganze Panik, die Dunkelheit, ob das eine Halluzination sein könnte. Und dann macht er aber eine Kerze an. Es gelingt ihm. Und
erstmal verkriecht er sich ja erstmal hinter seinem Stein.
Stimmt.
Damit er nicht gefunden wird und dann kommt dieses Tier eben auch auf einmal näher, weil es ihn wahrscheinlich gehört hat oder so und schnufft eben auch um den Stein rum, aber geht dann weg.
Genau.
Und dann geht vor allen Dingen auch weiter weg und zurück in die Höhle, ne?
Richtig.
Ja.
Dann macht er die Kerze an, macht sich auf den Weg nach draußen, findet mit dem Licht auch den Weg und sieht jetzt, dass er drei ähnliche Abdrücke da vor sich hat, wie die, die er schon einmal da gesehen hat, ne, dieser eine.
Genau.
Und zwar schon wieder, ne, enorm groß und mit einem unregelmäßigen Rand. Also man merkt, das sind die gleichen Abdrücke, die er beim Reinkommen schon gesehen hat. Und da die neu und frisch sind, kann er sich ungefähr vorstellen, was für eine riesige Kreatur das gewesen sein muss.
Ja. Und vor lauter Panik läuft er dann jetzt auch tatsächlich mehr schlecht als recht zurück zu diesem Farmhaus von, also zu dem Bauernhaus von den Ellertons, ne?
Mhm.
Und er versucht dann auch immer noch seine Kerze so abzuschirmen, damit die nicht wieder ausgeht. Und er erreicht dann aber auch den Bauernhof und kehrt dann da ein und ist natürlich total am Frieren, weil es ist halt super kalt draußen. Und er ist halt nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Angst zittern und
ja
kann gerade seine ganze Begegnung irgendwie noch nicht so richtig glauben. Ne? Also
die arme Sau.
Ja.
Am 25. April ist dann der nächste Eintrag. Und ja, unser lieber Hardcastle musste erstmal 2 Tage lang im Bett liegen und sich auskurieren. Ich meine, er ist ja schon zum Auskurieren eigentlich dahin gekommen und dann macht er auch noch so Höhlenexpeditionen.
Ja.
Well.
Ja, weil der Sturz ins kalte Wasser, der hat ihm irgendwie nicht gut getan, ne, mit seiner Krankheit. Und der, ja, dem ging es halt einfach schlecht damit, ne. Und dann kam wohl auch der Professor Saunders vorbei, das scheint ja der Arzt zu sein. Und der hat ihn auch untersucht und dann hat er ihm auch die Geschichte erzählt, ne. Und der hat ihn aber an einen Mr. Picton weiterempfohlen in Castleton. Ne?
Genau, also er spricht zuerst mit einem Dr. Mark Johnson, der ihm von einem Kollegen, von Professor Saunderson, empfohlen wurde. Und als er ihm die Geschichte erzählt, merkt er, dass der Johnson ihn so ein bisschen merkwürdig anguckt und so darauf achtet, auf seine Pupillen und auf seine Reflexe und ihn dann eben weiterempfiehlt an einen Mr. Picton in Castleton.
Hm.
Ja, und als er bei dem dann gewesen ist und da...
Er geht da nicht hin. Er geht nach Castleton.
Stimmt.
Und bevor er sich da quasi einkehrt, hat er wie so einen kleinen Geistesblitz und will sich erstmal darüber informieren. Und er fragt dann in einem hiesigen Laden nach und dann erzählt ihm der Typ, der da eben diesen Laden hat, dass das eben der ansässige Nervenarzt ist.
Ja.
Und dass das der beste Nervenarzt in Derbyshire ist. Also er nennt ihn Mad Doctor, also verrückten Arzt, ne?
Oder verrückter Arzt.
Genau.
Das ist entweder ein weirder Fitness-Kittel.
Wer ist hier der Behandler, wer ist der Patient?
Genau. Und da sind wir wieder bei unserer schönen Poe-Geschichte, ja, die wir zuletzt sprachen, hier über Tar und Feather.
Ja, genau.
Tja.
Ja, und dann denkt sich der gute Herr James, ach nee, ich gehe mal nicht dahin, vielleicht. Ja. Ich will ja nicht für verrückt erklärt werden.
Tja, und hier ist eine Parallele zu der vergessenen Welt von Doyle.
Ja.
Weil eine der Figuren da, der Professor, der diese geheime Welt, ich glaube, die ist ja da auch im Erdinneren, Stichwort Hohlerde, der die da entdeckt, dem wird auch nicht geglaubt. Und der ist ziemlich viel am Struggeln überhaupt, sich da Gehör zu verschaffen und seine Entdeckung da kundzutun.
Ja.
Also da merkt man, dass Doyle hier so eine Art, ja, so ein Prototypen von einem Charakter irgendwie zweimal verwendet.
Ja, aber das ist ja jetzt auch ein guter Prototyp, finde ich.
Genau, ich finde das auch.
Dass erstmal dem Protagonisten nicht geglaubt wird, ist ja auch bei sowas, was halt irgendwie so abwegig ist, auch erstmal nicht untypisch. Ne?
Ist ja auch total klar. Also ich würde ja auch so reagieren, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, würde ich auch sagen so, ich empfehle dir mal einen guten Arzt, zu dem du gehen kannst.
Und dann erfahren wir ein ganz bisschen was über seine Vergangenheit, ne? Denn er meint, er hat sich das nicht eingebildet, denn er ist ja, also er will auch eigentlich gerade nicht unbedingt wieder zurück in diese Höhle, aber das ist eigentlich untypisch für ihn, denn er war als Student zum Beispiel einer der Ersten, der ständig bei irgendwelchen Geisterjagden dabei war. Mhm. Also er war der quasi in das verfluchte Haus oder in das Spukhaus reingegangen ist und da die Nacht verbracht hat, so ungefähr. Aber jetzt gerade hat ihn das dann doch ein bisschen erschüttert, ne? Das war ihm gerade ein bisschen zu real. Und deswegen wollte er das jetzt eigentlich ganz gerne so ein bisschen beiseite schieben, bis er erfährt, dass eben noch mehr Schafe verschwinden und zu Schock und Graus eben auch der Armitage, der ist auch verschwunden.
Oha.
Mhm.
Oha, oha, oha. Ja.
Und da denkt er sich, okay, das packt mich jetzt bei meinem männlichen Stolz und jetzt muss ich doch was tun.
Jetzt muss er was tun.
Wenn ich genesen bin, dann gehe ich nochmal auf Höhlenexpedition hier.
Tja, ich finde aber seinen Gedanken da auch ziemlich nobel, ne? Also er will die Leute da auch beschützen und denen helfen und macht sich jetzt Sorgen, was passiert. Wenn er damit an die Öffentlichkeit geht, wird er wahrscheinlich, hat er jetzt schon erlebt, ne, ins Asylum irgendwie da eingeliefert werden.
Ja.
Und andererseits, ja, was will er machen? Ne? Also ich finde diesen Zwiespalt ganz spannend eigentlich. Schade, dass das nicht mehr ausgearbeitet wird. Aber ich glaube, das soll nicht in diese Psycho-Richtung gehen. Ich glaube, wenn du das heute verfilmen würdest, da wird das eine größere Rolle spielen.
Ja.
Okay.
Das stimmt.
Ja, er holt sich eine richtig, richtig hochwertige Laterne zum Mitnehmen und ein doppelläufiges Jagdgewehr mit ordentlich dicker Munition dazu. Also ja. Der ist jetzt bereit.
Ja, und er macht auch eine Notiz, ne, dass er eben in diese Höhle gehen möchte.
Mhm.
Und dann geht er eben auch los und denkt sich, okay, die Leute vermissen den Armitage ja gar nicht, aber er ist sich sicher, der ist nicht einfach abgehauen, so wie die Leute hier sagen, weil er irgendwie Schulden hatte oder irgendwas. Nein, nein, da ist irgendwas passiert. Er ist sich da sehr sicher.
Ja.
Und dann haben wir einen Zeitsprung, denn dann sind wir auf einmal am 10. Juni und uns wird gesagt, dass er seit 6 Wochen jetzt im Bett lag und quasi im Delirium lag, weil ihm ist was Schlimmes passiert.
Ja. Ja. Und wir wissen ja schon aus dem Intro, dass er auch stirbt.
Mhm.
Also, dass er zu dem Zeitpunkt, wo diese Schrift hier entdeckt wird, ja schon tot ist.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich, also das, was jetzt kommt, sind wahrscheinlich die Ereignisse, die dazu geführt haben, ne? Dass
genau.
Er erst lange krank und dann eben auch gestorben ist.
Genau. Ja, gut, andererseits, dass so eine Sache und da ständig in diesen kalten Höhlen da ohnmächtig werden und im Wasser liegen und einschlafen, ist auch vielleicht nicht gut, wenn du eh schon angegriffen bist von Schwindsucht oder so.
Möglicherweise.
Weißt du? Ja.
Und er sagt, das Grauen aus dem Blue John Stollen ist jetzt für immer weg und wird auch nie wiederkommen.
Mhm.
Und das können wir am Ende auch nochmal hinterfragen, ob das wirklich so ist.
Ja.
Ich bin nämlich nicht so sicher.
Ich bin auch nicht so sicher, du.
Tja.
Er geht auf jeden Fall, er erzählt eben, dass er losgegangen ist mit seiner Flinte und seiner Laterne, um eben in diesem Stollen jetzt mal nach dem Rechten zu sehen. Ne? Er wollte eigentlich dem Tier vorher auflauen, vor dem Stollen, denn da hat er sich auch erstmal auf die Lauer gelegt.
Mhm.
Und er hatte Glück, denn das Tier kommt tatsächlich nach draußen in der mondbeschienenen Nacht.
Ganz, ganz wichtig noch, er hat eine Notiz hinterlassen an seine Vermieterin.
Habe ich schon erzählt.
Achso, hast du. Okay, da habe ich nichts gesagt.
Ja, aber genau, er hat eine Notiz hinterlassen, weil das ist nämlich das, was nachher quasi auch seine Rettung war. Das können wir schon mal spoilern vielleicht.
Mhm.
Genau. Und er legt sich dann eben auf die Fährte, auf die Lauer, so heißt es. Die Kreatur kommt nämlich aus der Höhle und er sieht eben die Silhouette von der, aber er kann sie nicht anschießen, denn er ist quasi in Schockstarre, ne, im ersten Moment.
Ja.
Und denkt aber, nee, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ne? Es kann nicht sein, dass ich das nicht schaffe, hier diese Kreatur irgendwie zur Strecke zu bringen, ne?
Richtig.
Und deswegen wartet er und irgendwann ist ihm das Glück tatsächlich hold und die Kreatur kommt zurück und er schafft es auch tatsächlich, einen Schuss auf sie abzugeben.
Ja, das Vieh wird beschrieben als eine struppige Masse mit struppigen, verwilderten Haaren von so einer ausgegerbten grauen Farbe ist es anscheinend. Nach unten hin wird das Fell weiß. Und es hat kurze, dicke und krumme Beine.
Mhm.
Also erinnert so ein bisschen an so ein Yeti irgendwie, ne? Also so ein großes, auf zwei Beinen laufendes Affenvieh. Also
aber es läuft doch auf vier Beinen, oder?
Ja, stimmt, ne? Es wird nicht erwähnt, dass das auf zwei Beinen läuft, oder?
Nee, das habe ich jetzt auch nicht gesehen.
Ha. Komisch.
Great Shaggy Mass.
Mm-hmm.
Huge body supported upon short, thick and curved legs.
Ich will gerade, in meinem Kopf war das irgendwie auf zwei Beinen unterwegs.
Es wird aber auch nicht gesagt, dass es auf vier Beinen läuft. Also im Endeffekt, in meinem Kopf war es halt vierbeinig.
Okay.
Für mich war das irgendwie wie so ein weißer oder weiß-grauer Maulwurf. Weißt du, so ein bisschen.
Stimmt, das ist auch eine gute.
Mit so krummen, kleinen, kurzen Beinchen und dann, ne?
Mhm.
Halt struppig und blind wahrscheinlich, ne? Kommt ja gleich noch.
Das genau.
Kommen wir gleich noch zu. Ja.
Ja, und das Vieh ist anscheinend getroffen, zieht sich in die Höhle zurück.
Mhm.
Und Hearthstone rennt hinterher.
Mhm.
Er eilt mit in die Höhle.
Ja, genau.
Er sieht das Vieh dann unten auch tatsächlich nochmal und merkt, dass das, ja, es sieht ein bisschen aus wie so ein riesengroßes, ungeschorenes Schaf. Das spricht dann ja eher für die Vier-Bein-Theorie.
Ja.
Ne, und
ah, guck mal, hier kommt es nämlich auch mit dem, dass es sich auf die Hinterbeine aufstellt wie ein großer Bär.
Ah,
deswegen,
genau.
Deswegen war ich bei Vierbeiner.
Das, okay, ja. Und ich habe es als auf zwei Beinen irgendwie in Erinnerung.
Genau.
Okay.
Ja, denn er beschreibt nämlich auch, dass er jetzt das Ungetüm nochmal sieht und dieses Bild, das wird sich für immer in sein Gehirn brennen. Ne?
Mhm.
Denn es stellt sich eben auf und es roart auch, also es ist knurrt und hat so ein, ja, menacing, also in eine enorme Kraft an Stimme, an Schrei.
Ja.
Ja.
Kräftiger Schrei.
Kräftiger Schrei, genau. Das und es ist halt geradezu albtraumhaft.
Genau. Und es scheint auch ein bisschen, also jetzt gar nicht dumm in dem Sinne zu sein, ne, sondern es ist nicht geflohen vor ihm, sondern hat ihn in die Höhle gelockt, anscheinend, weil es da eine bessere Ausgangslage zu kämpfen hat.
Ja.
Wie es aussieht, ne? Also das ist schon irgendwie cunning,
ja,
schreibt er hier.
Und man sieht jetzt auch, dass das Tier eben ganz so elfenbeinfarbene lange Klauen hat, ein schruppiges Fell, ne?
Mhm.
Und eben diese riesigen rot gaping, also das ist eine riesige Öffnung, die der Mund zu sein scheint, ne?
Genau.
Ja.
Also richtig, richtig bedrohlich, ne? Und auch mit monströsen Reißzähnen bewehrt, der ganze Mund. Also
ja,
das ist schon wirklich eine ziemlich üble Kreatur.
Ja. Und dann sieht er eben auch in die Augen des Tieres und er sieht, dass das eigentlich nur weiße Bälle sind, ne? Also
die sind ganz milchig.
Genau,
ne?
Sie sind also milchig, genau.
Anscheinend blind.
Ja, scheint blind zu sein, was aber ja auch nicht verwundernd ist bei einer Untergrundkreatur, ne?
Genau,
ja.
Das gibt gleich nochmal einen kleinen Übergang dazu, zu der Entstehungstheorie von diesen Wesen, ne?
Genau.
Ja, und dann irgendwie ein ziemlich unbefriedigendes Ende von dieser Kampfsituation, weil das Vieh fällt auf ihn drauf.
Ja.
Ne, und dabei zerbricht die Lampe, die unser Protagonist dabei hat. Und er erinnert sich an nichts mehr von da an.
Genau, weil er irgendwie ohnmächtig geworden ist und er schien da auch eine Weile gelegen zu haben, bis er eben dann wieder aufgewacht ist in dem Farmhaus, ne, wo ihn eben die Rettungstruppe hingebracht hat.
Genau.
Denn sein Brief hat zum Glück dafür gesorgt, dass Leute direkt losgegangen sind. Die ansässigen Bauern und so, die sind losgezogen, um ihn zu suchen.
Richtig.
Und er schreibt eben auch, dass so wie die Ärzte ihm nicht geglaubt haben, umso mehr haben ihn aber die ansässigen Bauern und alle Leute geglaubt. Ne?
Und das ist doch immerhin mal schön.
Ja, genau. Ja. Armitage bleibt verschollen. Ne?
Mhm.
Also man hat ihn nicht wiedergefunden. Und er selber, ja, ist dann, wie wir ja schon wissen, später verstorben, ne? Aber die Berichterstattung endet dann quasi an dieser Stelle von ihm.
Genau, aber wir haben hier vorher noch so diesen Moment, wo er eben sagt, dass niemals mehr irgendeine böse Kreatur hier aus dem Tunnel in die Welt der Menschen kommen soll.
Genau.
Und
deswegen schütten die den Eingang zu.
Ja,
genau.
Dann denke ich mir auch so, okay, aber wenn es da unten diese Welt gibt, wer garantiert denn dann dafür, dass das der einzige Ausgang ist?
Das habe ich mich halt auch gefragt, wenn das alles durchlöchert ist und da wird es andere Ausgänge geben.
Wir wissen nicht, ob das Ding tot ist. Wir wissen auch nicht, wie stark das Ding ist, weil ich meine, dieser Stollen ist ja jetzt auch nicht 3 Meter hoch, sondern es wird ja auch ein menschengemachter Eingang sein.
Ja.
Und da wird doch das wird ja hier beschrieben, größer als ein Elefant.
Ja, das passt da doch gar nicht rein.
Ja, oder das kann die Steine da auch wegräumen.
Ja,
ich meine, ins Innere der Höhle ist ja anscheinend genug Platz. Also,
ja.
Ich würde mich da jetzt nicht so sicher fühlen.
Ist so.
Aber gut.
Mal abgesehen davon, warum denn erst jetzt? Weil wenn das doch bekannt ist, warum denn erst jetzt?
Ja.
Und diese Kreatur wurde ja auch nicht gefunden, ne? Bei ihm. Es wurde nichts gefunden. Also kein Blut, kein gar nichts. Das heißt, die scheint nicht tot zu sein. Die scheint weggegangen zu sein wieder.
Mhm.
Ja.
Ja, und dann, wie du sagst, ne? Hier hört dann jetzt die Berichterstattung auf.
Ja.
Und wir bekommen jetzt noch so Schlussbemerkungen von dem namenlosen Erzähler, ne, der den Rahmen macht. Und der spricht auch über verschiedene Theorien, die es jetzt gibt, wie diese Geschichte zustande kommt. Ne. Es kann natürlich sein, dass durch die Tuberkulose, die der Hardcastle hatte, dass der halluziniert hat. Der war ja eh in keinem guten Zustand.
Genau.
Ne, und dass er sich da unten eben auch verletzt hat in dem Tunnel und dann kann ja die Angst auch so ihr Übriges tun.
Ja.
Alles so die typischen Erklärungen, die man dann halt so ranziehen würde.
Ja.
Ne?
Allerdings, wenn er natürlich recht hatte, dass es alles wahr ist, was er erzählt hat, dann könnte man sich natürlich so erklären, dass das wahrscheinlich irgendeine Kreatur ist, die sich eben an die Lebensumstände in dieser Unterweltregion da angepasst hat. Deswegen war die wahrscheinlich blind. Also hatte wahrscheinlich so ähnlich wie ein Maulwurf eben irgendwie eine Wahrnehmung. Und das ist eben da, wo Wasser ist, weil da unten war ja dieser unterirdische Stream und es wird ja auch vermutet, dass es so einen unterirdischen See geben wird. Dann gibt es da natürlich auch Verdunstung und eben die Möglichkeit, dass da ein eigenes Biotop entstehen kann.
Genau.
Und dann hat man halt auch wieder so ein bisschen so eine Hohlerdentheorie, ne, da.
Ja. Ja, und das ist sowas von Lovecraft-artig, ne, also wir wissen ja jetzt... Ja. Der Text hier ist früher.
Oder Poe-artig.
Genau, also man denkt an Arthur Gordon Pym und an Lovecraft, weil dieses Bild, das haben wir bei Lovecraft ja ständig. Es gibt eine versiegelte, abgekapselte Welt irgendwie, die einfach nicht mehr zugänglich ist. Und da hat sich einfach Leben anders entwickelt. Ne? Ja. Wir haben ja die Berge des Wahnsinns hier schon gelesen.
Genau.
Da hast du ja genau das, dass da, und da ist es ja noch mal krasser, da ist nicht nur diese Welt, wo diese Kreatur ist, sondern da ist ja eine Zivilisation am Südpol.
Ja.
Die einfach keinen auf dem Schirm hatte und dann gibt es dann die ganze Geschichte zu.
Mhm.
Und ich habe echt ganz viel an Arthur Gordon Pym denken müssen.
Mich hat es auch voll an so Ratten im Gemäuer eben und Arthur Gordon Pym erinnert eben. So dieses abgeschlossene Höhle mit irgendeiner anderen Zivilisation, was da passiert ist.
Ja,
so, ne?
Und Ratten im Gemäuer, finde ich, kommt da nochmal nah dran, weil da haben wir ja diese architektonische Mischung eben, ne, dass so die ersten Treppenstufen unter diesem komischen Altar, den sie da finden, die sind ja anscheinend römisch angelegt.
Ja.
Genau wie dieses ganze Herrenhaus oder die Burg, in der der Protagonist da ist, die ist ja aus verschiedenen Zeitaltern.
Ja.
Und wie jetzt hier so gesagt wird, dass dieser Eingang schon von den Römern angelegt wurde und darunter geht es dann in diese vergessene Welt.
Ja.
Das war für mich voll, also ich habe da sofort an die Ratten im Gemäuer gedacht.
Ja, oder halt auch natürlich sowas wie jetzt hier vergessene Welt eben, ne, Lost World oder eben auch Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Und dann sind wir schon wieder bei Arthur Gordon Pym, ne, mit der Hohlerde oder zumindest hat man das ja
Jules Verne, ne? Mit Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Genau, aber bei Arthur Gordon Pym hat man ja diese Interpretation, dass da unten diese Hitze am Südpol und da diese komische weiße Gestalt, dass man da irgendwie noch weiterkommt.
Ja, das stimmt, dass dann noch was passiert.
Ins Innere der Erde oder so.
Genau. Ultima Thule.
Genau. Mecha-Hitler.
Genau, Mecha-Hitler.
Tja.
Ja, aber genauso endet das dann nämlich auch, die Strange Narrative of Dr. James Hardcastle, ne?
Genau. Anscheinend sind wir nur von diesen Kreaturen verschont geblieben, weil die das Licht nicht vertragen können.
Ja.
Sonst hätten wir hier vielleicht eine ganz andere Situation auf der Welt.
Ja.
So ein bisschen Apokalypse-Vibes da nochmal am Ende aufkommen lassen. Also von wegen so, oh, was wäre wohl passiert, wenn wir jetzt hier kein Sonnenlicht hätten?
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Also ich muss noch sagen, ich fand die Geschichte mega gut. Also ganz, ganz anders, als ich es von Doyle so kenne mit Sherlock Holmes.
Das fand ich nett.
Aber ich fand, es war wieder, keine Ahnung, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwie gesagt, es gibt so einen cozy Horror.
Ja.
Es gibt diese Landschaft da in Derbyshire, das ist so schön. Und der Typ, der da so nett bei diesen beiden Damen da wohnt und dann da so ein bisschen sich kurieren will, sich die Natur anschaut.
Fängt auch so ein bisschen an wie so ein Agatha Christie-Roman, ne?
Ja, genau, genau. Und ich hatte, es kommt dann ja relativ schnell raus, dass es da wirklich irgendeine Kreatur gibt. Aber ich habe auch immer noch auf so ein Scooby-Doo-Reveal gewartet. Weißt du? Ich meine, so komische Spuren und komische Geräusche in so einer Höhle, die kannst du ja faken. Aber dann kommt ja schon so auf der Hälfte, wird dann ja irgendwie klar so, oh, okay, da ist doch irgendwie was anderes.
Mhm.
Aber es wäre auch so cool gewesen, wenn der, wie heißt er nochmal, der Schäfer Armitage, wenn der das irgendwie machen würde, um nervige Außenweltler abzuhalten, die da immer kommen und Kurgäste sind und hier den Wohnraum verknappen.
Ja.
Irgendwie so eine komische Geschichte da noch drum käme. Das hätte ich auch sehr gefeiert. Hätte auch zu Doyle gepasst, dann wäre es halt so ein bisschen Krimi-artiger geworden.
Das stimmt.
Aber so, ne, ich habe noch keine Horrorgeschichte von Doyle gelesen.
Ja.
Ne, also, du hast das erste Mal.
Ja.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten, auf dem Discord und auch auf Spotify in den Kommentaren wurden wir häufig darauf hingewiesen, dass es auch ein Hörspiel dazu gibt.
Mhm.
Das könnt ihr übrigens
von Titania Media, kennt man, diese Gruselkabinett-Folgen, die sind sehr bekannt und sehr beliebt und sehr gut.
Genau.
Ja.
Könnt ihr euch auch kostenlos auf YouTube zum Beispiel anhören, aber auch auf anderen Plattformen. Ich glaube, sogar auf Spotify gibt es das auch.
Ja.
Als ich das auf Spotify hören wollte, war es irgendwie defekt. Also da konnte ich nicht wiedergeben.
Aber auf YouTube ging es ohne Probleme.
Genau, YouTube geht auf jeden Fall. Und das Hörspiel hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Ja, fand ich auch schön gemacht. Da haben sie ein bisschen was geändert. Zum Beispiel genau. Gibt es nur eine Miss Ellerton, ne? Die uns auch so ein bisschen die ganze Geschichte erzählt, so drumrum. Ja. Die ist so ein bisschen unser Narrator, ne?
Aber im Kern sind sie nah an der Story geblieben, finde ich.
Auf jeden Fall,
so, vom Ablauf her. Fand ich ganz cool.
Doch, ja.
Ich fand spannend, also wir hatten das Hörspiel zuerst gehört und dann die Geschichte gelesen. Ich fand ganz spannend, dass er hier am Anfang sofort in diese Höhlen reingeht. Und in dem Hörspiel wird er erst von Armitage gewarnt und er will es gar nicht glauben.
Ja,
und
dann, da war er noch nicht direkt in der Höhle.
Genau, und er will dann auch erst dann in die Höhlen reingehen, als er das erfährt, dass da diese Legende da besteht.
Ja.
Genau, aber ja, das Hörspiel super stimmungsvoll und ich finde, man hat auch da den Vibe der Geschichte echt gut eingefangen.
Ja. Und eben sagt da ja auch die Miss Ellerton schon, oh nee, gehen Sie da nicht rein, das ist nicht so gut, ne, das sollten Sie lieber nicht machen und so. Ja. Aber doch, ich finde auch, der Vibe ist gut eingefangen, es war irgendwie nett zu hören, haben Sie schön gemacht.
Ja finde ich auch.
Kann man machen.
In der nächsten Folge, beziehungsweise in den nächsten Folgen, wir können hier schon so eine kleine Roadmap aufmachen.
Wow!
In der nächsten Folge lesen wir eine meiner absoluten Lieblings-Lovecraft-Geschichten.
Jo.
Und zwar lesen wir Der Schatten über Innsmouth.
Ja.
Und zwar die Kapitel 1 und 2 der Geschichte.
Genau.
Wir rechnen damit, dass das so drei Folgen
Drei
oder vier, je nachdem. Genau. Die Geschichte ist so, kann man so ganz gut aufsplitten, denke ich.
Ja.
Und ich liebe es so sehr.
Ja, der Vibe ist einfach so geil bei der Geschichte.
Es ist auch so iconic, da gibt es so viel drüber zu reden. Es gibt auch es gibt ja mehrere Videospielumsetzungen von der Geschichte, die super toll sind.
Ist so, es gibt so viel, also sowieso könnte man eigentlich danach nochmal eine Folge nur zu popkulturellen Referenzen machen dazu.
Ja.
Also, weil das einfach so großartig ist. Schon alleine hier Sunken City und, Sinking City spielen.
Ich glaube,
Sinking City und überhaupt, also so viele Sachen und auch Filmanspielungen und so weiter, ne?
Ja, das und dann gab es ja, glaube ich, auch Schatten über Innsmouth, hieß das Spiel nicht auch so, was schon so ein bisschen älter ist, aus den 2010ern?
Es gibt ein Spiel, glaube ich, was auch so heißt, ja, genau.
Richtig, richtig toll. Es gibt Missionen in tollen Brettspielen bei Willen des Wahnsinns.
Ja, ganz tolle Mission. Macht richtig Spaß.
Innsmouth-Mission, wo die Leute einmal ihre eigene Stadt anzünden und man selber irgendwie mehr rauskommt. Ja, also da reden wir auf jeden Fall drüber.
Einschmitter.
Richtig, da ist viel zu tun. Und wenn wir damit durch sind, für alle von euch, die gerne vorbereitet sind und mitkaufen, kommt schon das nächste Buch, was dann wahrscheinlich auch wieder so drei Kapitel sein wird.
Mhm.
Und zwar The House on the Borderland von William Hope Hodgson. Das wird auf Deutsch heißen, das Haus an der Grenze.
An den Grenzlanden.
Das Haus an den Grenzlanden.
Mhm.
Genau, also ich werde es hier in die Shownotes natürlich auch reinschreiben, dass ihr euch das holen könnt. Ich habe es hier auf Englisch. Es ist ein relativ dünnes, gebundenes Buch, was der Verlag Mint Editions.
Mhm.
Also könnt ihr ja euch eine Edition raussuchen. Ich gucke auch nochmal, ob es das
wurde
gratis
uns
gibt.
Ja ganz stark von Lars von den Miskatonic, Club Miskatonic empfohlen, ne?
Genau. Und ich habe es zufällig zu Weihnachten geschenkt
zufällig
bekommen.
Mensch, von mir.
Ich bin vielleicht überhaupt nicht leicht zu beeinflussen. Aber ich muss auch sagen, bei Lars, Henrik und Nissan vom Club Miskatonic, die haben auch ein coolen Geschmack, finde ich. Die lesen sehr viel und haben echt immer gute Tipps und kriegen auch aus der Community immer gute Tipps.
Ja.
Und da bediene ich mich gerne. Don't mind if I do.
Don't mind if I do.
Ja. Also.
Ja, Grüße gehen raus.
Genau. Der Text selber
ist... Wir müssen denen nochmal schreiben. Wir müssen nochmal hier zu denen kommen.
Wirklich?
Ja.
Ich habe jetzt hier nicht die genaue Jahreszahl, wann der Text erschienen ist, aber... Ach, guck mal, 1908. Das heißt, das ist auch Public Domain. Ich werde also gucken, dass wir The House on the Borderland auch auf Deutsch und auf Englisch kostenlos als E-Book euch zur Verfügung stellen.
Aber erstmal jetzt Schatten über Innsmouth.
Genau, und das gibt's mit Sicherheit irgendwo online kostenlos.
Das ist
die Lovecraft, also eine der Lovecraft-Geschichten.
Ja, nur vielleicht nicht auf Deutsch, weil da, glaube ich, die Rechte Fester sich ganz schön gekrallt hat dran.
Aber frühere Übersetzungen, die nicht von Fester sind, die sind Public Domain.
Wenn es die gibt.
Wenn sie alt genug
wenn
werden.
Wenn sie irgendwo verfügbar sind, richtig.
Genau. Ja. Also wie immer, schaut in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr Links, denke ich mal, zu den Texten.
Jo.
Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Genau, wir freuen uns über Support. Bitte bewertet gerne unseren Podcast gut.
Stimmt.
Bei Spotify und überall, wo es sonst geht. Das würde uns ultra doll freuen.
Folgt uns.
Danke an alle Follower auf YouTube auch. Die kommen immer ein bisschen sehr zu kurz, aber auch da, ne? Also Chris, großes Dankeschön an deine Kommentarkraft auf YouTube. Also wir sehen das und ich versuche auch immer zu antworten.
Kommentarstärke über 9000.
Genau. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall natürlich immer über alle Kommentare. Folgt uns gerne auch bei Instagram, schreibt uns auch gerne da. Ich versuche auch immer zu reagieren. Im Moment ist das alles ein bisschen anstrengend, weil wir gerade ein bisschen viel andere Sachen haben. Deswegen kann es sein, dass ihr manchmal auf eine Antwort ein bisschen warten müsst. Aber das ist nicht böse gemeint.
So ist es. Bevor wir uns verabschieden, Community-Zeit.
Community.
Auf Spotify hat uns Anis Minze nochmal geschrieben und hat uns unter anderem auf das Gruselkabinett, also die Hörspielreihe zum Blue John Stollen hingewiesen. Oder die Folge in der Reihe zum Blue John Stollen. So ist es richtig. Ja. Na, und Anis Minze sagt, History Nerd hier, wenn auch keine Autorin. Ich wusste das mit der blutenden Leiche, würde das aber auch nicht unbedingt als Allgemeinwissen einstufen.
Danke.
Es tut mir leid.
Da gab es übrigens auch Flame im Dingstour. Von wegen, also wenn Isa was weiß, ist das ja Standard, so ungefähr. Aber wenn ja schon mal was weiß, esoterisches Geheimwissen. Oh.
Es tut mir
fand
total
großartig.
Leid.
Ich habe sehr gelacht.
Sorry, sollte nicht arrogant klingen.
Ja, ja. Vor allem, wie sich alle gefreut haben. Weißt du, 10 Minuten in der Folge hast du mich gerade dumm genannt.
Das hast du aber mal gesagt. Ich habe dich nicht dumm genannt.
Nein, ja, ich weiß, aber wie einfach der Beef schon am Start war direkt.
Hast du mich gerade dumm genannt? Ich studiere dual. Haben sie mich gerade Aal genannt.
Okay, gut.
Gut. Ja, auf dem Discord, wie gesagt, sind wir auch auf das Hörspiel hingewiesen worden. Cecilia Moran schreibt, ich habe das Hörspiel heute Mittag gehört. Es ist mal eine andere Doyle-Geschichte. Am Anfang dachte ich, es wird eine Detektivgeschichte. Das ist man ja eher von ihm gewohnt. Aber als es dann auf eine Gruselgeschichte hinauslief, war ich echt überrascht. Das Hörspiel ist halt doch ein anderes Medium. Ich bin ein paar Mal echt erschrocken, als die Bestie aufgetaucht ist. Oder als Armitage ermordet wurde. Eine echt klasse Gruselgeschichte.
Stimmt, das ist auch anders gewesen in der Geschichte, ne? Dass Armitage tatsächlich wir mitbekommen haben, wie er ermordet wird. Ne?
Und wie man das in dem Hörspiel mitbekommt. Der ist erstmal da 30 Sekunden am Schreien, während er da zerstückelt wird.
Ich glaube, ich bin da eingeschlafen.
Hört ihr? Qualerfüllte Schreie von Sterbenden sind für Isa quasi so ein Schlaflied. Isa ist dann so, wie schön.
Die
Schreie der Gequälten.
Ja, die Schlafschreie.
Sehr schön. So, wir haben Details aus Talia Armitages Familiengeschichte erfahren, die ich jetzt nicht hier publik mache. Ich gehe davon aus, dass die für den Discord bestimmt sind, auch wenn sie nicht ernst gemeint sind. Wenn ihr mehr über Talia Armitages Familiengeschichte erfahren wollt, dann kommt auf den Discord.
Ja, bitte.
Ja, ist immer eine gute Sache. Mina Stapleton hat sich gemeldet und uns über das Blue John aufgeklärt.
Okay.
Genau, hat auch den Wikipedia-Artikel da verlinkt. Den hatte ich mir dazu nämlich auch als erstes durchgelesen. Sehr aufschlussreich und ein Foto dazu. Sieht wirklich stylisch aus.
Ja, das tut es. Vielen Dank auf jeden Fall auch für eure Background-Recherche da immer. Das ist sehr cool.
Phileas Blackwood schreibt, das Hörspiel war mal was anderes vom guten Conan Doyle. Auch in den Sherlock-Holmes-Geschichten wird es mal abenteuerlich und auch mal spannend. Das letzte Drittel war ja ein echter Plot-Twist. Würde mich nicht überraschen, wenn es dazu den ein oder anderen Schwurbel gibt. Oh, das Fass haben wir bei Arthur Gordon Pym schon aufgemacht, was das mit Hohlerde und Polarkranzrändern und allem Möglichen gemacht hat. Und die Chemtrails.
Die, oh Gott, nee, das Fass machen wir jetzt bitte nicht auf.
Nein, darüber reden wir hier nicht. Okay. Da findet ihr auf Telegram genug Quellen, die euch darüber berichten.
Okay, gut.
Ich gehe mir jetzt erstmal ordentlich eine Chemtrail reinziehen.
Haben wir noch was auf Spotify?
Nein, da war nur Anis Minze.
Ach, nur Anis Minze. Genau. Okay, gut. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir uns nach Innsmouth begeben und wenn es wieder heißt, hey ho, let's po.
Oder wie man in Innsmouth sagt. Tschüss.
Bye.
The shadows of the night, where whispers crawl, Isa and Yasha, they answer the call. Tales of terror, tales of dread, from the pages where the words have bled. Candles flicker, the arrows cold, as the stories of the dark unfold. Join a book club if you dare, in the realm of fear we share. Hey, ho, let's mow through the midnight's eerie glow, mysteries deep and horrors low. Hey, ho,
step inside, leave the light behind. In the gothic halls where secrets unwind, Lovecraft's shadows, Doyle's keen eye, bones of raven with haunting cry. Ghosts and ghouls, they take their place. In every word, a shilling trace. Club is open, you see the waits. Enter now, before it's too late. Hey, ho, let's bow through the midnight's eerie glow. Mystery's deep and horror's low. Hey, ho, let's bow. Pages where nightmares creep, where the living dare not see. With this Sangasha, you guide through fear. Welcome to the club, we're glad you're here. Hey, ho, let's bow through the midnight's eerie glow. Mystery's deep and horror's low. Hey, ho, let's bow. So grab a book and take a seat. The stories here are dark and sweet. With every tale your fears will grow, but still you'll chant, hey ho.